ja, wunderbar hier zu sein. Es kommen so viele Erinnerungen hoch, wenn ich früher hier gelebt habe auch. Und so ist es wirklich toll zu sehen, was Gott hier getan hat in dieser Gemeinde, was er hier tut, ganz aktuell. Ich habe zwei Bücher mitgebracht. Das eine hatte ich schon das letzte Mal, vor zwei Jahren, empfohlen. Herrlichkeit Gottes Dimension. Als ich zum Glauben an Jesus kam, brennend war für Jesus, dann kam irgendein älterer Mensch auf mich zu, der auch glaubte und sagte, Matthias, ich freue mich ja mit dir, wie du jetzt so brennst für Jesus, aber ich sage dir, nach einer Zeit wird das aufhören. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das glaube ich nicht, das ist so stark mit Jesus, ich glaube nicht, dass das irgendwann aufhört. 10 Jahre später, als ich Pastor war, der Dienst wuchs, ich in vielen Gremien war und alles Mögliche zu tun hatte für Gott, überführte mich Gott davon, dass ich zwar sehr aktiv war für ihn und auch Freude hatte in ihm, aber dass nicht mehr die Leidenschaft, die einmal da war, in mir, in meinem Leben vorhanden war. Dieses einfach für Jesus da sein, egal was die Leute sagen, egal was sie meinen, egal was zu tun ist, einfach brennen aus Leidenschaft für ihn. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein und das möchte ich nicht. Ich möchte zurück zu dieser ersten Liebe. Ich will, dass die Leidenschaft brennt. Ich glaube daran, wie die Bibel sagt, dass ein Feuer in uns brennen kann, was nie mehr aufhört. Dann habe ich Gott gesucht, wirklich gesucht, gebetet und es hat ein Jahr gedauert. Und dann habe ich Gottes Kraft erlebt wie nie zuvor. Eine Berührung mit Gott, die mein Leben komplett verändert hat und welches mich zurückgeführt hat in die erste Liebe zu Jesus Christus. Und das ist 20 Jahre jetzt her. Weil es 20 Jahre her ist und es nur noch schlimmer geworden ist, im Sinne von diesem Feuer, was brennt, habe ich gesagt, dann muss ich das unbedingt in einem Buch zusammenfassen, um Leuten zu helfen, in dem Feuer zu bleiben. Was eine Realität ist, das in Herrlichkeit beschrieben. Und auch eine Empfehlung zu einer His-Glory-Konferenz, die wir einmal im Jahr in Kassel haben, wo einfach über 3 Tage von Himmelfahrt an wir in die Gegenwart Gottes gehen und dieses Feuer Gottes erleben dürfen. Und das andere Buch, Dein neues Leben, legt Grundlagen des Glaubens. Wir haben heute ja den Abschluss quasi unserer Glaubenskonferenz. Ich werde über Glauben lehren, aber es gibt ein paar Grundelemente über Glauben, die erst, wenn wir die verstanden haben, wir Glauben richtig verstehen. Und die habe ich versucht, in diesem Buch zusammenzufassen. Es führt hinein in ein Verständnis, dass wir Gottes Gerechtigkeit sind, dass keine Verdammnis mehr für die ist, die in Jesus Christus sind. Weil ich erlebe so viel, dass Christen in einem Sündenbewusstsein leben und laufen, sich mit Sünde beschäftigen und mit Sünde rumkrampfen, dass sie Sieg bekommen über dies und jenes. Aber Gott gibt uns wirklich Sieg und Überwindung im Glauben an Jesus Christus. Und ich habe erlebt, wenn Leute das gepackt haben, wenn sie es verstanden haben, auch einige, die dieses Buch lasen, aufgrund dessen Offenbarung bekamen, dass sie rausgekommen sind aus diversen Problemen. Ich habe einen Bericht von einer Frau, die hatte Bulimie, ist in verschiedenen Kliniken gewesen, hat Jesus Christus angenommen, hat dann dieses Buch gelesen, über, dass keine Verdammnis mehr ist für die, die in Jesus Christus sind. Und sie ist auf den Schlag frei geworden von Bulimie, brauchte keine Behandlung mehr, absolut frei. Eine andere Frau, Migräne, sie hat 3 Kinder und mindestens an 3 Nachmittagen der Woche lag sie flach. Niemand konnte sie ansprechen wegen Migräne. Ihre Mutter hatte Migräne, ihre Oma hatte Migräne, in der ganzen Vorfahrengeschichte immer nur Migräne, Migräne, Migräne. Und sie bekam eine Offenbarung, wer sie ist in Jesus Christus. Und das hat die Migräne weggeblasen, dass sie es nicht wieder hatte. Preis den Herrn. So, Offenbarungserkenntnis über die Größe Gottes bringt Durchbruch. Darum empfehle ich auch, wenn du merkst bei irgendeiner Wahrheit Gottes, Gott hat dich angesprochen, bleib an der Rede. Lies das wieder, lies Bücher wieder, wenn sie dich angesprochen haben, lies die Bibelstellen wieder, hör die Predigt nochmal, bleib dran an der Rede. Wer nachher noch Zeit hat, kann auch in den 2. Gottesdienst kommen. Ich werde etwas von dem bringen, was ich im 1. bringe, aber wir werden auch tiefer nochmal weiter reingehen, weil dieses Dranbleiben an der Rede Gottes bringt Herzensoffenbarung. Preist den Herrn. Das ist auch der Grund, warum ich Bücher halt eben empfehle in diesem Moment, ist einfach dran zu bleiben an der Rede. Es geht nicht jetzt um irgendein Business da drin.
Ja, preist den Herrn. Ich werde Fortsetzung machen in Sachen des Glaubens heute Morgen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns Verständnis aus dem Wort Gottes geben wirst, sodass wir verstehen werden, tief verstehen werden, die Dinge des Glaubens. Danke, dass du hier bist und Verständnis lehrst. Amen. Ich beginne mit einem Wort aus Psalm 118, Vers 24, wo geschrieben steht: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich darin sein. Lasst uns das mal gemeinsam sagen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Manche Leute gehen in einen Tag hinein und sagen, mal gucken, wie das heute so wird. Ist eine nicht gute Haltung. Weil Gott sagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und was Gott gemacht hat, ist gut. Als Gott diese Erde schuf, sagte er, nach jedem, was er gemacht hat, sagte er, es ist gut. Und bei den Menschen sagte er sogar, es ist sehr gut. So, wenn wir wissen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, dann ist das ein guter Tag. Ein deutsches Sprichwort sagt, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber die Bibel lehrt etwas anderes. Die Bibel sagt, dass wir sagen, das ist ein guter Tag und dieser Tag wird wirklich ein guter Tag sein. Weil es der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wer das nachlesen möchte, Römer 12, Vers 2 heißt es, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, es ist der Wille Gottes für diesen Tag, dass du einen guten Tag hast und du darfst im Glauben schon vorneweg sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Es wird ein richtig toller Tag werden, weil Gott da drin ist und wir ihn erleben werden. Ich erlebe aber in christlichen Kreisen oftmals etwas anderes. Ich nenne es die Doris Day-Theologie. Aus diesem alten Film von Doris Day, wo sie das Lied singt, Que sera, sera, whatever will be, also im Sinne von, wie es kommt, so kommt es halt eben, Que sera, sera, mal sehen, wie es kommt und wie es kommt, so wird es halt eben sein. Und diese fatalistische Idee finden wir auch oft in christlichen Kreisen. Dass Leute sagen, mal sehen, wie es so wird. Und oftmals ist es mit einem frommen Vokabular verbrämt, umschminkt. Wenn wir sagen, wenn es der Wille Gottes ist, wenn es der Wille Gottes ist, wenn es der Wille Gottes ist, werden wir heute einen guten Tag haben. Nun, im Prinzip stimmt das ja. Es ist alles vom Willen Gottes abhängig. Aber die Bibel lässt uns nicht im Unklaren darüber, was der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist, dass du heute einen guten Tag hast. Und Glaube beginnt da, wo der Wille Gottes erkannt wird. Wenn du den Willen Gottes erkennst, dann kann Glaube in dir aufstehen. Denn dein Glaube wird sich immer nur bauen können auf dem Wort Gottes, das heißt auf dem Willen unseres Herrn Jesus Christus. Darum kam ein Aussätziger zu Jesus und dieser Aussätzige sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das ist schon ein bisschen interessant, diese Formulierung. Ja, er glaubte dran, dass Gott kann. Aber er sagte, wenn du willst, dann kannst du. Ich meine, als Arzt würde ich das ganz komisch empfinden, wenn ein Patient zu mir hinkommt und sagt, ich weiß, sie sind in der Lage, aber ich weiß nicht, ob sie wollen. Dann würde ich sagen, was halten Sie von mir? Was denken Sie von mir? Dass ich nicht will? Wenn ich könnte, ich würde Ihnen helfen, aber ich weiß nicht, ob ich kann, aber ich will schon. Aber Gott nimmt das einfach hin. Er versteht, dieser Mann hatte ja ein ganz falsches Verständnis von Gott. Man hatte ihm ja gesagt, wenn du krank bist, dann liegt das irgendwo dran. Dass vielleicht deine Vorfahren oder deine Vorvorfahren oder sonst jemand einen Fehler gemacht hat. Dieses Denken war ja ausgeprägt, wenn jetzt irgendjemand krank ist, dann muss er ja irgendwas falsch gemacht haben oder seine Eltern müssen etwas falsch gemacht haben. Jesus kommt da mit jemanden, mit seinen Jüngern an einem Blindgeborenen vorbei. Die Jünger gehen so an diesem Mann vorbei und sie unterhalten sich theologisch. Statt Mitleid zu haben mit diesem Mann, der nicht sehen kann, unterhalten sie sich mit Jesus und sagen, Jesus, was meinst du? Wer ist schuld dran, dass er blind ist? Er oder seine Eltern? Das ist schlimm. Das ist Religiosität. Das ist dieses Betrachten von Sachverhalten, statt Barmherzigkeit zu haben. Und Jesus sagt, weder noch. Hier geht es nur darum, dass der Wille Gottes jetzt offenbar wird. Und der Wille Gottes ist Heilung. Und Jesus heilt diesen Mann. Auch am Sabbat, egal an welchem Tag, er heilt ihn, preist den Herrn. Jesus sagt zu dem Aussätzigen, wenn du willst, ich will, sagt Jesus, ich will, sei gereinigt. So, der Wille Gottes ist das allererste, was es zu erkennen gilt. Und aus dem Willen Gottes heraus kommt Glaube. Und es ist eine Entscheidung unsererseits, ob wir unser Herz ganz neu öffnen für Glauben. Wir hörten das gestern. Manchmal ist unser Herz enttäuscht gewesen. Manchmal haben wir auch nicht vom Herzen her geglaubt, sondern vom Verstand her versucht zu ergreifen. Aber Gott will uns lehren, dass etwas in unserem Herzen beginnt und dass der Glaube, wahrer Glaube, wirklich vom Herzen aus geschieht. Denn die Bibel sagt, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das heißt, der Ort des Glaubens ist dein Herz. Der Ort des Glaubens ist dein Herz. Und dann sagt die Bibel, verbinde dein Herz mit deinem Mund. Mach deinen Mund zum Lautsprecher für das, was an Glauben in deinem Herzen drin ist. Hier, dein Herz ist der Ort des Glaubens und dein Mund ist dein Lautsprecher. Was machen aber viele Leute? Sie verbinden ihren Lautsprecher, ihren Mund, ihr Reden, verbinden sie mit Zweifel. Verbinden sie mit Empfindungen ihrer Seele. Och, ich weiß nicht, wie das heute so aussehen wird. Oh, ich habe diese Prüfung zu schreiben. Ich habe Angst vor dieser Prüfung. Ja, sagt jemand, das ist doch wichtig, wenn er Angst hat, dass er das auch sagt. Ja, aber schau mal, du verbindest den Lautsprecher mit deiner Seele. Und deine Seele sagt, oh, ich habe Angst. Die Bibel aber sagt, verbinde deinen Lautsprecher mit deinem Herzen, mit deinem Geist, mit dem Glauben, der da drin ist, der mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Es gehört zusammen. Es reicht nicht aus, wenn wir in unserem Herzen glauben, sondern es bedarf des Bekenntnisses unseres Glaubens. Man nennt dem christlichen Glauben auch das Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnisglaube. Es ist, wir glauben in unserem Herzen und sprechen diesen Glauben mit unserem Mund aus und merken, dass durch das Aussprechen sich etwas bewegt, dass eine Aktivierung des Glaubens stattfindet. So viel aber schauen wir als Menschen in unsere Seele hinein und sagen, ach, wie fühle ich mich denn jetzt? Und wie sieht es denn jetzt so aus? Die Zweifel, die Ängste. Und dann sprechen wir über diese Zweifel und Ängste und nehmen den Lautsprecher, verbinden den Kabel unseres Lautsprechers mit unseren Empfindungen und Ängsten und sprechen diese Ängste aus. Und wundern uns dann über das, was alles passiert, weil wir sprechen die Dinge quasi ins Dasein. Denn Gott hat uns geschaffen in seinem Bild. Und Gott agiert so, dass er spricht und es geschieht. Und er hat den Menschen geschaffen als jemanden in seinem Bild, der durch sein Sprechen sein Leben lenkt. Das ist ein Hammer. Die Bibel lehrt uns im Jakobusbrief, da geht es über die Zunge, über das Reden, Jakobus 3, Vers 2, denn wir alle straucheln oft und wenn jemand im Wort nicht strauchelt, das ist ein vollkommener Mensch oder Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Leib steht für das äußere Leben. Das heißt, die Bibel sagt, du kannst dein Leben zügeln, lenken durch die Worte, die du sprichst. Das heißt, du stehst auf am Morgen und du sagst, das ist ein guter Tag. Und damit legst du etwas fest, dass es ein guter Tag werden wird. So hat uns Gott geschaffen. Weil Gott so ist. Gott sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Und er schuf den Menschen in seinem Bild, sodass unsere Worte Segen sprechen sollen. Und dieser Segen geschieht. Darum haben die Väter im Alten Testament ihre Söhne und Töchter gesegnet. Was haben sie gesprochen? Was heißt segnen? Segnen heißt Gutes aussprechen über einen Menschen, dass es so geschieht. In den Namensgebungen wurde eine Kraft hineingelegt, dass man einen Namen gab, um etwas zu charakterisieren, was diese Person ausmachen soll. Nicht nur einen Namen also zu geben, weil man sagt, ja, irgendwie, was weiß ich, Matthias, das klingt schön, das ist ein Modename, nehmen wir jetzt mal Matthias, sondern Matthias heißt Gabe Gottes. Das heißt, auch meine Eltern haben sich damals Gedanken gemacht und gesagt, wir können ja einen Namen wählen. Wir müssen ihn nicht Knickfuß nennen oder Nervensäge oder irgendwie so, sondern wir nennen ihn Gabe Gottes, weil er soll eine Gabe Gottes sein. Und das ist ein Segen. Dass wir Segen aussprechen über einen Menschen, auch durch Namensgebung. Heutzutage denkt man nur dran, ah ja, dass das irgendwie toll klingt und so weiter. Kann man natürlich auch machen, ist alles eine Anschauungssache. Aber von dem Prinzip her des hebräischen Denkens, des biblischen Denkens, sind Namen, du kannst es nachforschen im Alten Testament, sind Namensgebungen, sind Segenssprüche, die man ausspricht. Eine Charakterisierung. So soll dieser Mensch sein. Simon. Der Jünger Jesu, das hieß ja geknicktes Rohr, ja, wie so ein Strohhalm halt eben, der immer wieder kaputt geht. Simon, ja, seine Eltern haben ihn gerufen, geknicktes Rohr, komm mal her. Wie heißt du denn, wer bist du denn? Ich bin ein geknicktes Rohr. Das war sein Name, das war seine Identität, das war, was über sein Leben ausgesprochen worden war. Das war auch, wie er sich verhielt. Das machte ihn aus. Jesus, ich werde alles für dich tun. Ich werde dich niemals verlassen. Am nächsten Tag knickt er wieder um, ist genau anders. Sehr himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ein Jojo-Christ. Wie geht's dir? Jojo. Ja, hoch, runter, hoch, runter. Ja, das war er. Und Jesus kommt in sein Leben hinein und sagt, oh, du hast eine Offenbarung von mir bekommen. Ich nenne dich ab heute Petrus, das heißt ein Bestandteil eines Felsens, aus demselben Material wie ein Fels. Ja, so, das ist, du bist stabil, du bist stark. Wenn man ihn dann fragte, wer bist du? Ich bin ein Fels. Oh, Fels, komm mal her. Das hört sich schon ganz anders aus. Segen aussprechen. Das ist ein Denken Gottes vom Anfang an. Gott sprach und es wurde. Gott hätte ja die Dinge auch anders kreieren können. Aber er sprach und es wurde. Und erst bei seiner eigenen Identität, wo er sein Gegenüber schuf, formte er und blies dann den Odem hinein, welches sein Gegenüber uns als wunderbare Menschen geschaffen hat. Sprechen und es wird geschehen. Das ist so maßgeblich. Und darum deine Überlegung, was sprichst du? Schau dein Leben einmal an und auch die Dinge, die dir gar nicht so gefallen in deinem Leben. Und dann lass mal Revue passieren, welche Worte du gesprochen hast in den letzten Monaten und Jahren. Von Befürchtungen, von was alles so passieren kann. Ich habe genau diese Verkündigung, habe ich vor, glaube ich, 3 Wochen bei uns in der Gemeinde gehalten. Genau diese Verkündigung. Sprechen und es geschieht, Zusammenhang unserer Worte, dass unsere Worte genau das bewirken oder einen Einfluss haben auf unser Leben und was wir sprechen. Und in der Woche drauf treffe ich einen Christen, der frisch zum Glauben gekommen ist. Frisch zum Glauben. Er sagt, boah, Matthias, ich bin so dankbar, was du verkündigt hast. Weil ich denke gerade darüber nach, was ich alles über meine Kinder ausgesagt habe. Und als der Arzt eine Diagnose gab von einer möglichen Krankheit, dann habe ich gegoogelt und mir angeschaut, was alles das sein kann. Und ich habe die ganzen Dinge ausgesprochen, habe gesagt, es könnte das sein, es könnte das sein, es könnte jenes sein. Ich habe die Dinge alle ins Dasein gesprochen. Ich bin so dankbar, dass du uns gesagt hast, dass das nicht geschehen soll, sondern dass wir den Willen Gottes aussprechen sollen, der jetzt geschehen soll. Ich dachte so, wow, jemand frisch zum Glauben gekommen. Und hat sofort die Offenbarung, wie das funktioniert. Und dann traf ich jemand anderes aus unserer Gemeinde, einen lieben Christen. Nicht mal jemand, der lang eingefahren wird so durch sein Alter, sondern verhältnismäßig jung. Und er sagte so einfach nebenbei, saß unter der Verkündigung, strahlte mich an bei der Verkündigung, bejahte, was ich verkündigt hatte. Und in der Woche drauf erzählte er mir, ja, bei uns, also wenn es danach ginge, mein Vater hat seine Pension nicht erreicht, mein Opa hat seine Pension nicht erreicht. Also normalerweise müsste ich auch vor der Pension sterben. Und ich hörte das an, ich dachte, wie, was ist das? Diese Person hat im Gottesdienst gesessen, mich angestrahlt, während ich predigte, dass ich dachte, sie hat es verstanden. Und erzählt in der Woche drauf sein eigenes Schicksal, besiegelt es wie eine Tatsache. Wahrscheinlich werde ich mein Pensionsalter auch nicht erreichen, weil mein Vater hat es nicht erreicht, mein Großvater hat es nicht erreicht. Die Bibel lehrt uns, welche Kraft in dem gesprochenen Wort ist. Jakobus 3, Vers 2. Wir alle straucheln oft, das wissen wir. Stimmt's? Wer strauchelt hier oft? Ja? Ich habe schon gestern gesagt, bei den Männern, ich kann mich immer als Pastor melden, ohne dass jemand merkt, dass ich mich gemeldet habe. Ich sage immer, wer von euch? Und dann habe ich mich auch gemeldet. Ja, ich strauchle oft. Wenn jemand im Wort nicht strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch, seinen ganzen Leib zu zügeln. Das heißt, du kannst deinen Leib, Körper, aber Leib bedeutet gleichsam nicht nur Körper, sondern auch, wie wir sagten, das äußere Leben zügeln. Du kannst es mit deiner Zunge zügeln. Jetzt gerade, wo wir am Leib sind, wenn dein Leib, deine inneren Empfindungen dich zu einer Sünde hin ziehen, und der Teufel, der Widersacher Gottes, dich ziehen möchte in irgendeine Richtung, ja, dann kannst du durch deine Worte das zügeln. Du kannst Nein sagen zur Sünde. Sag mal Nein. Nein. Du kannst Nein sagen. Da sagst du, was hat das für eine Kraft? Ich will es mal ausprobieren. Lass uns mal, wenn ich sage, jetzt, dann fang mal an, leise innerlich in deinen Gedanken von 1 auf 20 hin zu zählen. Ja? Wenn ich sage, jetzt, dann zählst du los von 1 auf 20 hin. Jetzt. Stopp! Wer von euch hat weitergezählt? 1, 2, 3, 4, weniger. Die anderen, ihr habt aufgehört zu zählen. Weil ich Stopp gesagt habe. Du siehst mal, was für eine Kraft Worte haben. Du kannst Stopp sagen zu deinen Gedanken, die dir kommen. Wenn die Sünde dich ziehen möchte irgendwohin, du sagst Stopp, du zügelst durch deine Worte. Zügelst du dein Denken, dein Leben, dein Sein. Gott hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir Marionetten sind von den Mächten der Finsternis oder Marionetten von Menschen, sondern er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild, damit wir herrschen sollen auf dieser Erde. Gott sagt, ich habe euch diese Erde gegeben, sie zu bebauen und was? Und zu bewahren, steht da. Ich habe euch die Erde gegeben, sie zu bebauen und zu bewahren. Was geschah? Der Teufel kommt an und sagt, sollte Gott gesagt haben. Das heißt, der Eindringling kam in den Garten hinein. Gott hat gesagt, ich habe dir den Garten gegeben, ihn zu bebauen und zu bewahren. Was hätte der Mensch machen können? Er hätte Nein sagen können. Er hätte Stopp sagen können. Er hätte den Widersacher Gottes rausschmeißen können. Es wäre in seiner Vollmacht gewesen, denn wenn Gott sagt, ich setze dich dazu, zu bebauen und zu bewahren, also bewahren auch, dass kein Eindringling reinkommt, war der Mensch in der Lage gewesen. Aber er nahm seine Verantwortung nicht wahr. Er hätte regieren können durch die Worte seines Mundes. Der Teufel kam an Jesus heran und versuchte ihn zu verführen. Und Jesus konterte mit seinen Worten. Er konterte mit dem Wort Gottes, welches er aussprach, auf seinem Mund. Das ist unsere Waffe, die uns gegeben worden ist. Die Waffe des Geistes ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, welches wir tragen auf unserem Mund und Dinge aussprechen können. So, wenn du Symptome hast von Krankheit, sag, mach dich nicht damit eins und sage, ach, mal sehen, was das wird und ob es so sein wird und was kommen wird, oh Hilfe, sondern fang an, auszusprechen, was das Wort Gottes sagt. Der Herr ist mein Arzt. Der Herr ist mein Hirte. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir nachfolgen mein Leben lang. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir nachfolgen mein Leben lang. Und wenn ich auch wandere durch ein Tal des Todesschattens, weil Situationen im Leben können schwierig werden, es kann durch Täler gehen, durch Verfolgung, auch durch Leid, durch Probleme, die einfach kommen. Aber die Bibel sagt, wenn ich auch wandere durch ein Tal des Todesschattens, so fürchte ich mich nicht. Denn Gott ist bei mir, er ist mein Hirte, er wird mich durchtragen. Was machen die Psalmisten an dieser Stelle? Sie sprechen aus. Sie sprechen aus, wie es sein wird. Sagen, ich fürchte mich nicht. Ich wette, dass David zwischendurch sich gefürchtet hat, dass Angst kam, wie bei jedem anderen. Aber er hat sich entschieden damit. Er sagt, ich entscheide mich dazu. Ich werde mich nicht fürchten. Ich stehe auf. Ich sage, was Gott sagt in meiner Lebenssituation. Ich spreche das bewusst aus. So, wir können uns entscheiden, ob wir den Lautsprecher unseres Lebens, unseren Mund, anschließen an unsere seelischen Empfindungen, die wie ein Jojo mal hoch und runter gehen. Und das ist normal, dass unsere Seele alles Mögliche macht. Ja, das ist, wenn ich nach meiner Seele gehen würde, meine Güte. Ja, hätte ich heute Morgen fragen müssen, na meine Seele, kommst du mit heute in den Gottesdienst? Nein, ich will nicht. Ich will zu Hause bleiben. Was machen wir? Wir sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Wir holen sie. Wir sagen, komm mit. Komm mit. Seele ist ein wichtiger Part von unserem Leben. Wir sollen auch unsere Seele nicht vergewaltigen. Aber wir sollen ihr Gutes tun durch den Zuspruch aus dem Wort Gottes, damit sie durch das Wort und den Glaubensgehorsam gesund wird. Ja? Ich vergleiche das oftmals auch, vergleiche ich die Seele mit unserer Kleidung. Weil die Seele ist ja die Gefühle, Wille und Verstand, also ne, Verstand ist auch Materie, ist etwas was wir haben, was aber nicht unsere Identität ist. Unsere Identität ist, dass wir eine neue Schöpfung sind in Jesus Christus. Der Geistesmensch, der innere Mensch, der ist neu. Aber unsere Seele ist uns gegeben worden, soll sich angleichen dem geistlichen Leben. Und so vergleiche ich mal unser Herz, unser Geist mit der Person und die Seele mit der Kleidung. Ja? Und ich bin heute Morgen nicht zu meiner Hose hingegangen, habe gesagt, na Hose, wie geht's dir denn heute? Oh, bist ein bisschen verknittert. Nein, so geht das aber nicht. Du fühlst dich so schwach. Ja, meine Hose, ehrlich, die fühlte sich heute Morgen ganz schwach. Die hing einfach nur so über den Stuhl. Ja, ich die genommen habe, hochgenommen, zack, lag sie wieder am Boden. Also die kam gar nicht in die Puschen heute. Ja. Aber ich habe sie einfach genommen, habe sie angezogen und jetzt steht diese Hose in der Kraft dessen vor euch, der in ihr ist. Ja. Christus ist in uns. Und dieser Bereich der Seele wird erstarken in Gott, wenn wir im Glauben den Weg gehen, den Gott sagt und seine Worte sprechen und unseren Glauben angleichen an diesen Glauben, den er in unser Herz gelegt hat. Das heißt, diesen Glauben anfangen auszusprechen. Der mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, zu dem Guten hin, was Gott bereitet hat. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Oh, das ist so wunderbar. Die Entscheidung für unser Leben liegt in unserer Hand. Leute denken, ach ja, mal, es ist alles so in Gottes Hand, wie es halt eben kommt. Ja, es ist in Gottes Hand. Aber Gottes Wille ist das Gute und Wohlgefällige. Er möchte es geben. Und er möchte, dass wir mit diesem seinen Willen uns eins machen und ihm glauben, das, was er gesagt hat. Und gemäß dieses Glaubens leben. Denn der Gerechte wird seines Glaubens leben. So vertraue Gott, dass er ein guter Gott ist. Dass er einen guten Plan mit deinem Leben hat. Fange das an auszusprechen. Wenn Gott dir in seinem Wort sagt, dass du ein wunderbarer Mensch bist, dann stell dich vor den Spiegel, schau dich an und sage dir, ich bin ein wunderbarer Mensch. Ich bin sowas von liebenswert. Ja? Hast du schon mal gemacht? Das solltest du machen. Die Bibel sagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst, weil wenn wir uns nicht lieben, nicht annehmen, können wir andere nicht lieben und annehmen. Du kannst erst, wenn du versöhnt bist mit dir selbst und mit dem, wer du bist, als wen Gott dich berufen hat, dann kannst du auch andere Menschen so annehmen, wie sie sind. Gott will uns in eine wunderbare Balance des Lebens bringen und das Zentrum davon ist, wenn wir uns eins machen mit seinem Wort, mit dem, was sein Wort über unser Leben ausspricht. Als Gott den Menschen schuf, sagte er, es ist sehr gut. Stimmt's? Und das hat er an keiner Stelle zurückgenommen. Keiner Stelle. Mir persönlich ist es erst einmal egal, wenn ein Mensch mir begegnet, was der Hintergrund ist, ob diese Person irgendwelche sexuellen Abarten lebt oder sonst wie Mist. Das erst einmal von der Anschauung der Person egal, weil ich weiß, Gott hat gesagt, es ist sehr gut. Und ich sehe diese Person, Gott hat das Urteil nicht zurückgenommen. Gott liebt diese Person. Nur das lässt uns bedingungslos Menschen lieben. Sonst bauen wir sofort etwas in uns auf, eine Abwehr. Und die Leute merken das. Aber Jesus, er hat sich mit den Zöllnern, Sündern zusammengesetzt. Die Prostituierten kamen. Er saß mit ihnen zusammen. Warum? Weil er hatte nicht die Sündenbrille aufgezogen. Er hat nicht sie als Sünder gesehen. Er wusste, dass sie Sünder waren. Aber er wusste, für diese Sünde wird er ans Kreuz gehen. Das Sündenproblem wird er für sie lösen, sodass, wenn sie an ihn glauben, sie frei werden können von dieser Sünde. Darum schaute Jesus diese Menschen nicht an nach ihrer Sündenbrille und hat auch nicht über ihre Sünden groß gesprochen. Du findest Jesus nicht, dass er mit seinen Jüngern zusammen saß und sagt, oh, schaut mal gerade dort hinten diese Prostituierte da, oh, das ist eine stadtbekannte Hure, ach du liebe Zeit. Er hat nicht darüber geredet. Er wusste, dass es eine stadtbekannte Hure war. Aber sie kam rein in das Haus, erlebt Buße, setzt sich zu den Füßen Jesu, fängt an, seine Füße zu waschen. Es wäre mir peinlich gewesen. Ich glaube, ich wäre rausgegangen. Irgendwie, ich hätte das nicht hingekriegt wie Jesus. Aber Jesus ließ es geschehen. Er ließ es einfach geschehen, weil er liebte diese Frau. Bedingungslose Liebe fängt an, wenn wir unser Herz weit machen lassen von Gott. Und so weit wie unser Herz sein wird, so viele Menschen werden in diese Gemeinde hineinkommen. Und es fängt an, dass wir nicht über die Sünden der Leute herziehen, nicht über sie reden, nicht mit Finger auf sie zeigen, sondern sie bedingungslos lieben. Es fängt an, dass wir unsere Worte mal beachten, dass wir segnen sprechen, grundsätzlich, auch in der Gemeinde, segnen sprechen über Menschen. Segnen sprechen über unser eigenes Leben. Denn die Bibel sagt, dass mit unserer Zunge wir unser ganzes Leben zügeln. Du kannst lenken mit deiner Zunge, wohin es geht, mit deinem Leben. Die Entscheidung ist bei uns. Es ist nicht, oh, wenn Gott will. Und was will Gott? Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Aber wie werden sie errettet? Wenn sie glauben in ihrem Herzen und Jesus Christus bekennen mit ihrem Mund. Die Entscheidung dazu ist in unserer Hand. Ein Konfirmand kam mal zu seinem Pastor, also es war nicht ich, sondern jemand anders,